ist die bestimmte, festgesetzte Zeit des Endes. Die wird nicht mehr verlängert und nicht mehr verkürzt. Bitte. Das ist die schon abgekürzte Zeit, die 7 Jahre. Und diese 7 Jahre sind nicht irgendwelche 7 Jahre, weil nun einmal in der Bibel die Zahl 7 eine heilige Zahl ist oder das etwas, sondern das sind die 7 Jahre, die hätten laufen dürfen oder müssen, ja, wenn die Juden vor 2000 Jahren ihren von Gott geschenkten Messias nicht ans Fluchholz erhöht hätten, sondern was sie gerade ein paar Tage vorher machen wollten, ihn zum König, ne? Hosianna, den Sohn Davids, ne? Hätten sie ihn erhöht auf den Thron Davids, dann hätte er in den nächsten 7 Jahren die Gerichte durchgeführt und das Reich Gottes aufgerichtet. So. Denn er verkündet ja immer und übergibt das seinen Jüngern, ne? Dem Volk Israel, zu sagen, tut Buße, mit welcher Begründung, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. In anderen Worten, ihr braucht nur mich anzunehmen, dann sorge ich sofort dafür, dass das Reich Gott eröffnet werden kann. Da sie ihn nun an Fluchholz erhöht haben, ist diese 70. Jahrwoche von einem bestimmten Jahr im Leben Daniels nicht durchgeführt worden. Und Gott lässt diese 70. Jahrwoche, also diese 7 Jahre, in denen Christus das alles, für alles gesorgt hätte, dass das Reich Gottes nach 7 Jahren hätte eröffnet werden können, ne? Lässt Gott in seiner Treue, dort der Untreue Israels, nicht unter den Tisch fallen, sondern er hat das aufbewahrt. Ne? Treu aufbewahrt, bis zu einem Zeitpunkt, ne? Der als Voraussetzung, was hat, ne? Dass wieder ein Staat Israel gibt. Ne? Denn die Sache ist damals in Israel vollzogen worden und Israel wäre in den Genuss, nicht wahr, dessen gekommen, dass dort durch Jesus Christus, wenn er angenommen worden wäre, das Reich Gottes hätte eröffnet werden können. Ne? So. Ihre Untreue kann die Treue Gottes ihnen gegenüber nicht aufheben, nicht? Um der Väter willen, also den Vätern Israel gesagt hat. Und nun sehen wir heute, ja, erinnern uns nochmal an die Skizze oder das Schema, was wir vorhin gesehen haben, nicht? Wir haben nicht nur da die 6, 7 Jahrtausende gesehen, sondern noch ganz viele andere Linien da, nicht? Und noch einmal, und das sind alles nur biblische Zeitordnungen, Zeitrhythmen, nicht? Und alle zusammen sind etwa 10 oder 12 ergeben, dass ums Jahr 2000 dieser gewaltige Übergang von der jetzigen unheimlichen Wirtschaft auf unserer Erde, nicht? Dämonisch, satanisch und was wir noch wollen, nicht? Sodass ich sage immer wieder, heute ist es soweit, dass weder Regierung, noch Militär, noch Polizei, noch Schule, noch Elternhaus gegen das, was frech auf dem ganzen Erdenmond einfach sich breit macht, nicht? Etwas dagegen unternehmen kann. Im Gegenteil, müssen alle noch froh sein, dass sie nicht gleich erledigt werden, nicht? Mit einem Attentat oder Meuselmord oder Schuss oder weiß was. Ne? Und dass wir noch so still zusammenkommen können, ist auch gar nicht selbstverständlich. Noch ein Wunder. So. Also diese 7 Jahre, noch einmal, sind nicht irgendwelche 7 Jahre, weil 7 eine heilige Zahl ist, sondern ganz gewaltige Zeiteinheit im Blick auf die von Gott bestimmten Zeitordnungen. Ja. Ich darf nur noch 2, 3, 4 Stichworte aussprechen, wenn jemand von uns vielleicht sagt, ja, weiß der davon nicht, dass Jesus gesagt hat, seinen Jüngern Zeit und Stunde zu wissen, ist nicht eure Sache. Ne? Nicht einmal die Engel im Himmel wissen es und auch des Menschen Sohn weiß das nicht, sondern nur der Vater im Himmel hat das alles bei sich im Geheimnis, in Reserve gehalten. So. Antwort, jawohl. Erstens, das gilt für Jesus nur in den Jahren seiner Menschenerniedrigung. Als Sohn Gottes hatte er den Auftrag, nach Hebräer 1, den ganzen Heilsplan Gottes der Zeit nach selber zu erstellen. Durch ihn lesen wir, glaube ich, im 3. Vers, vom 1. Kapitel des Hebräerbriefes, durch ihn hat Gott die Zeitalter gemacht, ne? Also den Zeitplan gemacht, nicht nur die Welt, geschaffen, die Schöpfung geschaffen, der Sohn im Auftrag des Vaters, sondern er hat auch die Ehre gehabt, den ganzen Haushaltszeitplan, wie wir Architekten nicht nur die Pläne für den Bau machen, sondern auch ein Bauprogramm der Zeit nach. Wann beginnt der Erdarbeiter mit dem Aushub, wann kommt der Maurer, wann kommt der Zimmermann, wann muss der fertig sein und so weiter, nicht wahr? So. Also nur, er hat sich ja entleert, erniedrigt, zunichts gemacht, nicht in seiner Menschwerdung. Ja. Und da hat er sich auch drunter gestellt. Er war in allem erfunden wie wir, nur ohne Sünde, nicht? Lesen Sie ja. Also auch, so, gut, in seiner Herrlichkeit, da weiß man natürlich wieder alles. Und jetzt kommt dazu, er sogar zu Lebzeiten hat er sich unter das Wort gestellt, wie die Inneren. Er ist nicht gegeben, den Engeln nicht, mir auch, also keinem Geschöpf und niemand hier. Nur der Vater allein weiß so. Aber einige Tage vor Pascha, vor Golgatha, Johannes 13 lesen wir, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Ah, wusste er jetzt um eine Stunde. Aber erst wann? Als sie herangekommen war, hat der Vater sie offenbart. Ne? Und dann tritt er vor den Vater in Johannes 17, das wunderbare sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und er beginnt das, Vater, die Stunde ist gekommen. Wusste er jetzt nicht was? Aha, aber erst wann? Als sie herangekommen war, ne? Hat der Vater gesagt, jetzt ist soweit. Ne? Und drittens begegnen ihm eine Gruppe seiner Widersacher, denen sagt er auf den Kopf zu, das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Merken wir, auf einmal wimmelt es von Stunden, um die der Herr Jesus genau weiß. Ne? Immer dann, wenn sie herangekommen sind. Ein Wort des Apostel Paulus und die Propheten alle, schreibt Petrus, haben nicht für sich und ihre Zeiten geweissagt, sondern für euch, die am Ende der Tage lebt. Ja? Die damaligen hatten es gar nicht nötig, die furchtbaren Dinge zu wissen, nicht? Und orientiert zu sein, sondern nötig haben es die, die da hineinkommen praktisch, nicht? Dass sie eine göttliche Orientierung haben. Also, Paulus muss in Römer 13 schreiben, Vers 11 und 12, und dieses noch, da wir, bitte, wir heute, am Ende der Tage, da wir die Zeit erkennen, den Kairos, dass die Stunde schon da ist. Das steht so auch geschrieben. Ja, kann man 2000 Jahre nicht verstanden haben. Ne? Warum? Weil der Zeitpunkt noch nicht gekommen war. Ne? Jetzt ist er da, jetzt verstehen wir es. Und Johannes geht noch weiter und richtet sich an Kindlein im Glauben. Kindlein, es ist die wievielte Stunde?
Die letzte,
das schrieb er vor 2000 Jahren. Aber nicht für sich und seine Zeit, wie Peter schreibt, sondern für uns, die wir da jetzt leben, wo die Sache wo die Dinge laufen. So. Und Offenbarung 14, damit neutestamentliches letztes Generalzeugnis, gibt Gott einen starken, großen Engel, da im Buch der Offenbarung, Offenbarung 14, den Auftrag, rufe mit lauter Stimme, so, dass alle Bewohner der ganzen Erde, jedes Volk, jede Sprache, jede Sippe, es vernehmen, auf dem ganzen Erdenraum. Was denn? Betet nur den an, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der wirklich der einzig wahrhaftige Gott ist. Betet nur den an, und jetzt Begründung, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Wer weiß das jetzt? Mal die Engel, die ist ausbesaunen, ne? Und der muss so laut ausbesaunen, dass die auf der Erde, alle, die auf der Erde ansässig sind, es hören. Ja, wer weiß es jetzt auch, auch bevor die Stunde des Gerichts läuft, ne? Die ganze Menschheit. Ne? Also, was haben wir hier für eine Norm vor uns? Dass Gott immer dann, wenn die von ihm bestimmte Zeit und Stunde herangekommen ist, er es den Seinen offenbart. Ne? So. Genau wie der alttestamentliche Prophet. Damit schließen wir diese Beweisführung nicht, in diesem wichtigen Punkt. Sonst könnte man gerade zusammenpacken und sagen, hören wir gleich auf, ist ja Quatsch, nicht? Hat gar keinen Sinn. Nein. Sechs oder sieben Selbstverständlichkeiten muss der Prophet Amos aufzählen, die jedem Juden klar waren. Jetzt kommt die Hauptsache. Als göttliche Maximalselbstverständlichkeit, dass Unser Herr, der Gott der Heerscharen, tut nichts. Er habe denn sein Geheimnis zuvor seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Kommt darauf an, ob wir das glauben wollen oder ablehnen wollen. Also wie viel tut unser Gott?
Er tut nichts.
Aha, nichts. Bevor nicht die Seinen darüber orientiert sind. Aber nicht, dass wir jetzt gleich zwar Gesichte und Träume und gleich was Offenbarungen empfangen, ist gar nicht nötig, sondern nur, indem er uns die alten Schriften öffnet, die Propheten, denn er es längst schriftlich übergeben hat. Nur hat er den damaligen Propheten, als sie die Schriften niedergelegt hatten, sofort was gesagt? Daniel muss okay. Versiegle und verschließe den Verständnis aller, ne? Für immer und ewig, wie?
Ja.
Mit einem Biss zur Zeit des Endes. Dann werden viele es durchforschen und die Erkenntnis wird sich nähern. Ja, weil erst diejenigen, die in der Zeit des Endes leben, das nötig haben. Wenn andere das früher vor uns, Gläubige, gewusst hätten, was wir heute wissen dürfen, entschuldigt, kann nichts dafür, aber es ist so. Ne? Das wäre für die, ich will mal primitiv sagen, erzieherisch total falsch gewesen. Ne? Wenn die gewusst hätten, es geht keine 30 Jahre mehr, und es ist so weit. Ne? So. Nein, Entschuldigung, es geht nicht rein. Ne? Wenn die schon vor 1000 Jahren gewusst hätten, es geht noch 1000 Jahre, ne? Also dann wäre die Lotterei gleich empfohlen gewesen. Ne? Ja. Gott hält zurück. Aber dann, wenn die Stunde gekommen ist, die er bestimmt hat, bitte. Wie lange dauerte die Stunde im Leben Jesu? 60 Minuten? Nein, einige Tage. Ne? Er kam 4 Tage vor Golgatha nach Jerusalem. So. Und da wusste er schon, dass seine Stunde gekommen war, einige Tage. Die Stunde der Gemeinde Jesu wäre nicht nur 4 Tage, entschuldigt, wenn ich sagen darf, aufgrund biblischer Zusammenhänge, dauert einige Jahrzehnte. Seit der Gründung des Staates Israel nämlich. Diese Generation, Israel, Jungmannschaft, wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist, Jesus sagt, bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Diese Generation wird nicht vergehen. Nicht die vor 2000 Jahren. Dann, ne? Denn die Frage der Jünger hat den Herrn Jesus ans Ende dieses Zeitalters gesetzt. Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Nicht? Und dann gibt er Auskunft, was die 2000 Jahre passiert. Nicht? Und er sagt, und dann ist das Ende gekommen, sagt, da seht den Feigenbaum. Nicht? Wenn ihr das geschehen seht, Staat Israel wieder, dann wisst ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, dass der Sommer das Reich Gottes vor der Tür ist. Nicht? Und dann fährt er noch weiter. Nicht nur wisst ihr, dass das Reich Gottes vor der Tür ist, also das tausendjährige Reich beginnen könnte ums Jahr 2000. Sondern er sagt, dann sagt er, ruft er Himmel und Erde zu Zeugen an, wahrlich ich sage euch. Ja, das Wort. Diese Generation wird nicht vergehen. Jetzt. Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles das, was jetzt hier dargestellt ist, erfüllt ist, bis auf meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Und da der Geist Gottes damals schon wusste, dass man ihm das nicht ohne weiteres abnehmen werde, ich habe einen Zürcher Professor der Theologie, ne, habe ich schriftlich von ihm, der hat also vielleicht vor 30 Jahren seiner Gemeinde kundgetan, also ihr Lieben, seid mir nicht böse, aber der Herr Jesus hat sich halt prompt geirrt, nicht wahr? Er hat auch gemeint, also während seiner Generation, während seinen paar Jahrzehnten, nicht, werde das Reich Gottes aufgerichtet und er erscheine da in großer Macht und Herrlichkeit. Er sagt, das war diese Generation auf die damalige Zeit bezogen, nicht? Ja, und fährt jetzt weiter, bis das Menschensohn gekommen ist in großer Macht und Herrlichkeit, wird diese Feigenbaum-Generation eines neuen Staates Israel nicht vergehen und fährt weiter. Himmel und Erde werden vergehen. Aber diese meine Worte, dass diese Generation nicht vergehen wird, wird nicht vergehen, also dahin fallen. Gewaltig. Ne? Wenn Jesus Himmel und Erde zu Zeugen nimmt, die vergehen werden. Ne? Gewaltig. Aber diese Worte, die man ihm nicht abnehmen konnte, die hitzen. Nicht? Unter Jungen hier, nicht? Also die noch vielleicht 10, 20 Jahre leben können, also, die können dann erleben oder prüfen, ob Jesus geirrt hat oder nicht. Und ich habe den Eindruck, es sieht auf unserem Erdenrund genauso aus, wie Jesus vielleicht doch recht gehabt hätte. Also um etwas spöttisch zu sein, liebevoll. So, hierher. Was ist weiter hier dargestellt? Christus allein als Lamm, das für alle sich hat schlachten lassen, öffnet das erste Siegel. Es erscheint ein weißes Pferd und dann erst der das Pferd zügelt. Ich habe das gestern schon darauf hingewiesen, sonderbare Sache. Ich darf mich nicht mehr in Einzelheiten verlieren. Normalerweise, das war der Fall bei mir als Bub, als der deutsche Kaiser zum Militärmanöver in die Schweiz gekommen war, Aufsatz, ich sah ein weißes Pferd und darauf saß der deutsche Kaiser Wilhelm II., hatte der Lehrer gesagt, du Bub, gell, zuerst kommt der deutsche Kaiser und dann sein Schimmel. Ne? Ja, aber warum leistet sich der Heilige Geist so etwas? Ne? Zuerst das Pferd und dann der darauf sitzt. Ne? Warum? Weil Salomo sagt, das Pferd, heute PS, wird gerüstet zum Krieg. Nicht? Und alle rüsten und sagen, wir rüsten zum Frieden, nicht wahr? Das Pferd wird gerüstet zum Krieg und sofort aber wunderbar. Aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. So. Kann einer darauf losrüsten, wie er will, nicht? Wenn zum Krieg kommt, hat Gott schon bestimmt, wie der Ausgang sein wird. So. Und jetzt, was heißt ein weißes Pferd? Haben wir gestern auch schon schnell gesehen. Bedeutet eine Kriegführung auf dem Boden von edelster Meinung. Ich habe die Sache von dem US-Obergeneral oder weiß was, Strategen angeführt, wo es dann abschließend heißt, dadurch würde einem dritten Weltkrieg jene ethische, moralische Grundlage gegeben sein, wodurch einer geplagten Menschheit endlich ein globaler, dauerhafter Friede gesichert werden könnte. Und tatsächlich, da haben wir ein weißes Pferd, Offenbarung 6, erste Verse. Und noch einmal erscheint ein weißes Pferd in Offenbarung 19. Was ist da los? Wer sitzt auch zuerst ein weißes Pferd und dann erst der darauf sitzt? Wer aber sitzt hier darauf? Jesus Christus. Ja, jetzt soll das auch Krieg führen, wenn Krieg bedeuten, weil zuerst das weiße Pferd genannt wird und dann erst er. Also hier wäre es dann schon am Platz, nicht? Zuerst den Herrn der Herrlichkeit zu nennen und dann sein Pferd, nicht? Nein, Krieg, der darauf sitzt, treu und wahrhaftig, das Wort Gottes, Jesus Christus. Und jetzt weiter, und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Bitte, ist das weiß, Gerechtigkeit? Ja, bitte. Die weiße Leinwand bedeutet ja die Gerechtigkeit der Heiligen. Also, weiß. Ich darf ja gerade schnell andeuten, wie ich es sehe und einige Brüder mit mir. Offenbarung 6, 1, eine Kriegsführung unter Weiß, allem Edlen, was noch, jetzt das ist menschliche Seite, nicht? Irdische, sehe ich den alten Westen USA. USA. Nur schnell, weißes Haus, 50 weiße Sterne, weißer Staatsadler, weißer Kopf und so weiter. Wir haben es gestern näher angesehen, wir müssen es weglassen. Nicht? Was? Aha, die Neue Zürcher Zeitung hat von dem Buch zum Glück einen Auszug gemacht seiner Zeit, als der US-Obergeneral das Buch herausgegeben hatte, wurde sofort aus dem Welthandel natürlich zurückgezogen, begreiflicherweise. Zum Glück habe ich das noch schriftlich. Und der letzte Satz war dann, Doppelpunkt, Pax Americana. So. Also, das dürfte allgemein ersichtlich sein oder denkbar sein wenigstens, wenn es zu einem dritten Weltkrieg käme, der ist, wie wir sehen, auch im Alten Testament schon genau beschrieben und wird uns bezeugt, dass der Westen zur Weltherrschaft kommt um einer geplagten Menschheit und jetzt bitte um Israel willen. Denn der gegenwärtige Staat Israel wird nicht nach einem Schweizer Autor, sagt den Namen nicht, der gesagt hat, also mit dem Israel, da ist fertig, dass die machen die dummen Streiche selbst und sind dann selber schuld. Es geht nicht mehr lang, gibt es keine Staat Israel mehr. Also, Gegenteil ist der Fall. Gegenteil ist der Fall. Die Engländer hatten zweimal aus dem Schoß des Völkerbundes in Genf 17 und aus dem Schoß der UNO 47 zu treuen Händen den Auftrag, den Juden eine nationale Heimstätte zu schaffen. Sie haben 1948 signalisiert vom Mittelmeer, mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Im gleichen Augenblick, Mitternacht, Punkt Mitternacht, 14. 15. Mai, ist der Staat Israel geboren worden und das englische Weltreich und Commonwealth ist heute ein Trümmerhaufen, eine Belastung aller übrigen Nationen. So redet der Gott Israel mit einem Volk, nicht, das er als letztes zu einem erstmaligen globalen Weltreich hat werden lassen. Mit christlichen Institutionen, wie kein anderes Volk hatte, Bibelgesellschaften und Missionsgesellschaften. Die haben gewusst, um was es geht, nicht? Wahrscheinlich, weil die sozialistische Lederregierung, die nichts mehr von Christus wussten, nicht, dann eben da lieber mit dem arabischen Öl Freundschaft geschlossen haben, als diesen wunderbaren Auftrag vollzogen. Nun, es ist im Gegenteil so, der Staat Israel muss durch schwerste Prüfungen und Bedrängnisse hindurch, aber je verzweifelter die Lage jetzt dann sein wird, umso wunderbarer wird die jeweilige Rettung Gottes sein, der sich verpflichtet hat, so wie ich damals darüber wachte, abzubrechen, zu zerstören, Jerusalem, den Tempel, und niemand konnte mich hindern, also wache ich heute darüber, aufzubauen und zu pflanzen, und niemand wird mich hindern. Gegenteil, wer dagegen ist, der kommt unter die Räder. Also, und was wird es ausgesagt von dem, der auf dem weißen Pferde dort sitzt? Ja, was hat denn er, der verherrlichte Herr, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, mit wem hat er dann noch Krieg zu führen? Genau, mit Satan, der in der Mitte der Woche auf die Erde geworfen wird, der rüstet da unten ein gewaltiges Heer, alle Nationen militärisch maximal, ist das heute möglich, unheimlich mit dem. Der setzt Raumstationen im Weltall und wartet dann, das sind alles biblische alttestamentliche Aussagen, die man bis vor kurzem für blöd erhalten hat, angesehen hat, wenn zum Beispiel ein Prophet sagen musste, und wenn du deine Nester baust zwischen die Sterne, ne, ist das heute möglich, Raumstationen, ich werde dich von dort herunterholen, bitte. Solche Aussprüche im Alten Testament, wo man gesagt hat, also immer ja, die alten Formen, was haben die für Vorstellungen gehabt, übertrieben dummes Zeug, ne? Heute ist das nicht nur nicht mehr dummes Zeug, sondern erschreckende, unheimliche Wirklichkeit, ne? Alle die Dinge, ja. Und dass eine Weltmacht nach Daniel 8 vom äußeren Westen über die ganze Erde kommen kann, kriegführend, ohne die Erde zu berühren, war das schon einmal möglich? Nein. Das ist erst in unseren Jahrzehnten möglich, ne? Über die ganze Erde kommen, ohne die Erde zu berühren, das ist ja heute die Sache, ne? Nicht nur interkontinentale Raketen mit Atomsprengköpfen, sondern die Satelliten da, die oben herumschwirren, da oben, ne? Ohne die Erde zu berühren. Da, der ein dritter Weltkrieg würde entschieden da oben, in der Luft, von der Luft her, ne? Eine Aussage im Alten Testament. Kam über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Und der im Westen überrennt den ganzen Osten, legt ihn zu seinen Füßen und richtet ein Weltfriedensreich auf. Wir lesen von dem, der auf weißen Pferde sitzt. Es wurde ihm ein Bogen gegeben. Was heißt das? Primitives, ältestes Kriegsinstrument, ne? Aber mit welcher Eigenart? Der Pfeil vom Bogen abgeschossen, erreicht immer das feindliche Ziel auf dem Luftwege, ohne die Erde zu berühren. Und? Ich darf mal sagen, so einfach ist der Heilige Geist, um letzte, darf man sagen, von unserer verrückte und erschreckende Dinge Also ich kann dann nicht sagen, das habe ich nicht gesagt, nicht? Und der auf meinem Pferd zieht aus mit Pfeil und Bogen, siegend und auf das er siegte. Das heißt, der hört erst auf, Krieg zu führen, wenn es niemand mehr zu besiegen geht. Erster Weltkrieg, nur der Eintritt der USA hat den Westmächten den Sieg verschafft. Zweiter Weltkrieg erst recht. Und dann hat man Stimmen gehört, schade, dass wir nicht ganze Arbeit gemacht haben. Haben wir verstanden. Sollte es nochmal nötig sein, machen wir aber ganze Arbeit. Bitte so ein einfaches Wort, siegen, auf das der Sieg. Und jetzt kommt ein rotes Pferd. Was bedeutet rot? Wir haben schon gesehen. Der feuerrote Drache, die schallachrote Hure. Und wenn deine Sünde blutrot wäre, rot wie Karmesin, weißer als Schnee soll sie werden. Also was rot bedeutet, nicht? Was haben die Amerikaner für Zeichen? Haben wir gesagt, weißes Haus, 50 weiße Sterne. Und dann steht noch geschrieben, die Sterne bedeuten Engel, die dahinter stehen. Und weißen Adler, der ja die Luft beherrscht, nicht? Alles weiß. Und wie sieht es im Osten aus? Genau die gleiche Sternform. Fünfzackige Stern, aber nicht weiß, sondern rot. Eigenartig, ne? Eigenartig. Wie wenn der Geist Gottes auch schon gewusst hätte, wie es da heute auf unserem Erdenrund im Westen und Osten aussieht und dass die beiden weiß und rot. Ne? Ja, so stehen zueinander. Rotes Pferd und wieder, bedeutet wieder Krieg. Der darauf sitzt, was? Dem wird ein Schwert gegeben, jetzt kommt die wichtige Aussage, um den Frieden von der Erde wegzunehmen. Ja, weil es der Antichrist ist. Ja, wenn der den Frieden von der Erde wegnehmen kann, muss dann vorher einer da gewesen sein. Ne? Das heißt, nach dem total globalen Sieg, der dessen aus dem Westen kommenden, hat Gott es dem den Sieg gegeben, besonders weil er auf weißem Pferd geritten ist, eine Kriegsführung, ja, zu dem Zweck, ne, Frieden zu schaffen. Und vor allem deshalb, damit die den gegenwärtigen Staat Israel von Gott gegebenen Verheißungen vor der großen Drangsal, bevor die Dinge kommen, ne, deshalb habe ich hier eine große Grünzone, ne, ja, überhaupt möglich wäre. Ganz gewaltige Dinge, so, aber weiter. Deshalb hier die Grünzone darstellend, eine Anzahl von Jahren, ein Weltfriedensreich, mit Zuständen, die den Zuständen des Reiches Gottes zu verwechseln ähnlich sind. Und der heute schon lebende Antichrist, wie wir sehen, deshalb sieht so aus auf unserem Erdenrund, versteht es dann, dieses wunderbare Friedensreich seiner Person zuzuschreiben. Ich konstruiere einmal, er könnte zum Beispiel dann sagen, der Jesus da vor 2000 Jahren, der hat es gut gemeint, aber nichts fertig gebracht. Nicht? Sieht ja auf dem Erdenrund schlimmer aus jetzt als 2000 Jahre später als je. Aber bitte, ich bin es. Ich habe es geschafft. Beweise sind das. Ne? Ich sehe es so, wenn USA die Weltherrschaft hat, ein Tagesbefehl und niemand kann sie, denkt dran, sich da zu widersetzen, weil die Machtfrage vollständig gelöst ist. Die ganze Kriegsindustrie global wird sofort auf Friedens- und Industrie umgeschaltet. Steht ein falscher Prophet auf und sagt, es ist erfüllt, was geschrieben steht. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Es ist erfüllt. Soziale, ideale Verhältnisse kommen. Israel bekommt aufgrund amerikanischer Disposition die Grenzen, die seinen Euphrat, kann niemand was dagegen sagen, machen. Geschieht einfach. Und Gott verlässt unter diesen Umständen, dass alles jetzt mit modernsten Mitteln, Friedensindustrie, in wenigen Jahren die gewaltigen Gebiete von Israel bis zum Euphrat in Fruchtgefilde verwandelt werden. Und dann lesen wir, und dann ruft Gott alle Söhne Israels zurück, hat er dann Platz und Nahrung. Ja, bitte, das sind alles, soll ich sagen, sachliche Bestimmungen und Prophezeiungen und entsprechend durchaus den Fragen der Gegenwart, nicht? Was geschieht da mit dem Städtlein Israel und so weiter. Zum Glück nennt Gott ja dieses Stäblein Israel selber. Du Wurm, Jakob, du Häuflein Israel. Ne? Mit dem Wurm macht man es halt so, der Fall ist erledigt, nicht, meint man. Und so ein verlorenes Häuflein ist sowieso sofort erledigt. Nicht? Nein, nein, sagt Gott, im Gegenteil. Ich habe euch zu einem modernen, doppelschneidigen Dreschlitten gemacht. Hat es bis jetzt so ausgesehen? Ne? Aha. Eine wichtige Aussage. Während für uns die Gemeinde Jesu gilt, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Mächte der Bosheit, unsichtbar. Ist der Kampf des Staates Israel vorläufig noch wieder Fleisch und Blut? Wie genau sind ja jetzt alle noch unter Gesetz? Ne? Und nach dem Gesetz gilt, wie du mir so ist dir, ne? Und so weiter und so weiter. Und für sie sind die Nicht-Israeliten unbeschnittene Heiden, also und so weiter. Ne? Ja. Wir können nicht von denen die Haltung verlangen, die Gott uns durch Gnade uns geschenkt hat. Oder den Maßstab anlegen, der für uns gilt. Ne? So, jetzt hier weiter. Dann kommt ein drittes Pferd, schwarz, und dann hier ein fahles ist übersetzt. Das heißt im Griechischen ein Chloros ist eine Farbe im Griechischen, grün. Aber was bedeutet Chlor? Chemisch, ne? Giftgas. Seht, das vierte, die Auslegung dieser Dinge, Krieg, auch wieder Pferde und dann die drauf sitzen, sind Kriegsfolgen. Und zwar mit Teuerung und Seuchen und was da alles kommt. Und das vierte Pferd ist der Tod selbst und der Hades. Also die dann ihre Ernten halten bei den vielen, die da umkommen. Auch wenn der Antichrist dann führt, unter Führung Satans, wenn er auf die Erde geworfen sein wird. Und das, was hier dargestellt ist, jetzt die ersten drei, müssen wir weitermachen. Fünfte Ziegel, ein Blick in die unsichtbare Welt, und zwar ja, für die Seelen, die da noch leben auf der Erde, in Bezug auf die Seelen, die als Märtyrer da umkommen. Ne? Ja. Dass die wissen dürfen, die Zurückgebliebenen, die sind in wunderbarster Gottes Liebe eingeschlossen, nämlich, das heißt wieder ganz primitiv, dass er eigentlich die Seelen der Märtyrer, die um des Zeugnisses Jesus willen geschlachtet worden sind, unter dem Altar. Da habe ich mal gedacht, oh, die armen Seelen, jetzt sind sie noch in so einer Kiste eingepfercht, also sowas mit. Ja. Bis ich dann beschämt feststellen durfte, als ich dann den Begriff Altar erforschen durfte, dass jeder Altar den Gott anordnen ließ, nichts Geringeres darstellt als die Liebe Gottes. Also diese Märtyrer, um des Zeugnisses Jesu willen geschlachtet, ruhen im Schoße der Liebe Gottes, dargestellt durch den Schoß Abrams. Nicht? Abram heißt Vater der Höhe. Nicht? Also die ruhen im Schoße der Liebe Gottes. Sind wir jetzt zufrieden? Nicht? Also ich war dann beschämt unzufrieden. Und zufrieden, nicht unzufrieden. Nicht? Und zufrieden. So. Dann kommt sechstes Ziegel vor. Oh, da habe ich gesagt, oh, oh, oh. Ja. Sechstes Ziegel lesen wir, die Himmel entweichen und die Sterne sind niedergefallen, ein großes Erdbeben, das alles zerstört wird auf der Erde und weiß was alles noch, die Sonne schwarz und der Mond verfinstert sich. So dachte ich ja, es ist nur ein Wunder, was dann da noch überhaupt geschehen kann, wenn alles schon verschwunden ist. Ne? Bis ich merkte, aha, das ist die zweite Zinsstufe. Da wird alles genannt, was in der Zinsstufe schon drin ist, aber es ist noch nicht gezündet. Ne? Aha. Denn alles, was da steht, kommt hier und kommt dann noch bei der letzten Zornschale zur Durchführung. Ne? Da geschieht es erst. Ne? Da wird nur genannt, was geschehen wird, also in der Zinsstufe, vom sechsten Siegel, ihr seht, das habe ich hier dargestellt, alles da. So. Zorn ist erst hier vollendet. Und das große Erdbeben geschieht erst, auch hier, bei der siebten Zornschale. Ein großes Erdbeben, das die ganze Erdoberfläche umflügt und nicht mehr übrig bleibt. und das genügt unserem Gott noch nicht, dann lässt er noch die ganze Erde, das Angesicht der Erde, lesen wir, die Erdoberfläche, einem Feuerbrand übergeben, einäschern. Dann haben wir eine eigenartige Bibelstelle, ich sehe die Erde an und siehe Tohu wa Bohu.
Da müsst ihr mal sagen, Bruder Mu, Schwester Weiß.
Aha. Danke schön. Wow. Erste Kapitel. Ja, das ist sehr gut. Ja. Wir sind ja in einer Bibelstunde. Ja, ist es in Jeremia. Mit Anfängen. Aha, jawohl. Jeremia Kapitel 4, Vers 23. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Wenn wir im Hebräischen nachgucken, genau der gleiche Ausdruck wie die Erde war wüst und leer. Gott schuf Himmel und Erde, aber nicht wüst und leer. Das ist Katastrophenprodukt. Tohu wa bohu. Und den Himmel und sein Licht ist nicht da. Und so weiter. Ich schaue und sehe, kein Mensch ist da. Tohu wa bohu. Ich sehe das so, Übergang zum tausendjährigen Reich, denn es steht geschrieben, das tausendjährige Reich, das eröffnet wird. Gesamtorientierung, Gesamtschau, da wird die ganze Erde sein, die Eden der Garten Gottes. Aha. Ja, bitte, ist ja ganz klar, wenn unsere Erde so vergiftet ist und unsere Wasser, das war keine Fische mehr, und unsere Luft und unsere Fabrikzentren, nicht? Also, was haben wir da in Deutschland für wunderbare Gebiete? Wie heißt das? Ruhrgebiet, ne? Ich war auch mal dort. Man war froh, dass man wieder raus war. Ha. Kann Gott solche Dinge mit hineinschleusen in einen Garten Gottes, wenn das ganze Erdenrund sein soll, die Erde der Garten Gottes? Da muss er ja alle die chemisch verseuchten Dinge, Erde, Luft und Wasser, muss er ja vollständig durch Feuer, Brand und umflügen.
Reinigen.
Reinigen, bravo. Jawohl. Ja.
Aber doch, der Feuerbrand dann.
Doch. Noch, ja, der Herr hat die Rückzeit.
Hat er jetzt
gesagt. Also, und jetzt noch ein feines Wort hier. Das sieht jetzt alles so zerstörerisch und weiß wie aus. Aber das macht Gott alles in Kürze. Da heißt das feine Wort, alttestamentlich im Hebräerbrief herausgeholt, zitiert, ich werde nicht nur noch einmal nur die Erde erschüttern, sondern ich werde die Himmel und die Erde erschüttern. Das gehört alles zu diesen Einzelheiten. Und jetzt kommt die wunderbare Ergänzung. Gott erschüttert nie zum Erschüttern. Er richtet auch nicht nur um hinzurichten, sondern um herzurichten. Nicht nur zur Erschütterung, sondern wodurch der Geist die Verwandlung der Dinge andeutet. Ah, wenn also Gott erschüttert und umflügt und Feuerbund durchführt, dann hat er was für ein Ziel. Ne? Die Dinge wieder so umzugestalten, dass sie wieder herrlich werden. Ne?
Und für, Verwandlung.
Verwandlung der Dinge an, eben zum Guten. Ja, dass die ganze Erde sein kann wie eben der Garten Gottes. Also was Adam und Eva, ich weiß nicht, wie groß der Garten Gottes damals war auf der Erde, also für zwei Menschen brauchte der nicht die halbe Erde zu umfassen, nicht? Wieder ein Modell für damals. Also das damalige Vorhandensein, eben Garten Gottes und die ersten Menschen drin, und dann der Satan, der sie verführte und die ganze Sache zerstörte, haben wir die ganze Erde. Wie eben der Garten Gottes lässt dann Gott auch wieder in den Satan am Ende herein, um zu prüfen, ob die Sache hält. Ne?
Ja,
haben wir die verbeißen tatsächlich und wieder gelingt es ihm. Ne? Warum? Ja. Nein, ich will es jetzt nicht sagen. Ne? So. Auf alle Fälle hat Gott den Grund, weil dort Zustände sind, die ihm noch gar nicht gefallen. Ne? Ja. Wenn die da Sabbat für Sabbat, Neumond für Neumond rausgehen müssen und die Leichname noch anzusehen, um einigermaßen noch bei der Stange zu bleiben und nicht zu sündigen, nicht? Das kann nicht nach den Gedanken des Herzens Gottes das Letzte sein. Nicht? Da wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlöscht, das bleibt die 1000 Jahre noch der Fall. Bitte. Deshalb hat Gott neue Himmel und neue Erde, die dann nach seinem Herzen sind. Ja. Und doch gibt es keine Sonne und keinen Mond und nichts mehr, da ist der Herr selber dann das Licht. So. Jetzt sind wir hier beim 6. Und siehe da ganz kurz, 7. Siegel wird geöffnet. Passiert gar nichts, als dass die 7 Personen herauskommen. Ne? Also sind das 5 Stufen, die sind schon da drin, im 7. Siegel. Ne? Und das sind nun die ersten 3,5 Jahre. Was ist da alles? Das, du, da könnte man dann noch schnell die letzten 50 Jahre zeigen. Nicht noch. Was da geschieht in den Posaunengerichten, ich darf nur sagen, dass Wasser in Blut verwandelt wird und 3,5 Jahre nicht geregnet wird und so weiter. Da leben, da, hier in diesem Weltfriedensreich, ist Israel so wunderbar gestaltet. Und wenn diese letzten 7 Jahre beginnen, ist jetzt eine Frau in Israel, in Jerusalem wieder ein Tempel. Und in dem Tempel sind 2 Zeugen, Mose und Elia, die bezeugen, dieser Jesus da von Nazareth vor 2000 Jahren war dann wirklich unser Messias. Ja bitte, wenn ein Israelite und ein Jude erkennt, das ist Mose und das ist Elias und beide bezeugen, dieser Jesus war unser Messias, werden die dann Buße tun und sich schämen und sich freuen und weinen um den Eingeborenen, den sie verstochen haben. Und diesen beiden Zeugen, Mose und Elia, ist es gegeben, alle diese Plagen der Posaunen über die Nationen zu senden. Warum? Weil die vom Antichristen schon so verführt sind, dass die dieses gesegnete Israel mit Mose und Elia zerstören wollen. Ne? Sodass, wenn ich die 3,5 Jahre noch gerettet sind, nicht? Und dann wissen wir, wenn in der Mitte dieser 7 Jahre Satan auf die Erde geworfen wird, ne? Dass er dann im Antichristen, ja, seinem Mann auf der Erde, Vollmacht gibt. Bitte Kassette wenden. Ja, dann auf die Erde geworfen wird. Ne? Dass er dann im Antichristen, ja, seinem Mann auf der Erde, Vollmacht gibt und von Gott den letzten Vollmacht bekommt, was zu tun, sogar die beiden Zeugen zu töten. Und das gläubige Israel, die 144.000, die auf den Namen Jesu Christi versiegelt sind, auf allen 12 Stämmen Israels, nicht? Was geschieht mit denen? Die wird dargestellt als weit mit der Sonne bekleidet, die 12 Sterne sind die 12 Stämme, die 12.000 Christusgläubigen, die werden in Sicherheit gebracht von Gott, und dann ist noch eine Heilskörperschaft genannt, männlicher Sohn da, der wird auch entrückt zu Gott in seinem Thron, und dann die zweiten 3,5 Jahre hat der Antichrist durch Satan unter Genehmigung Gottes des Höchsten blanko Vollmacht zu verfügen und alles zu beherrschen, nicht nur unsere Erde schön, genau was wir in Jesaja 14 lesen, aber jetzt gucke ich mal auf meine Uhr. Ja. Wir sind jetzt 5 Viertelstunden beieinander, also wir kommen zum Schluss. Ja. Also, der Herr mir schenken, dass wir noch Hauptpunkte schnell bezeugen dürfen. 2,5 Jahre, das ist die Zeit, die das Buch der Offenbarung nennt, die große Drangsal. Weil hier Satan im Antichristen sich als Gott, wahrhafter Gott, präsentiert und alles verführt hat, und so weiter, lässt Gott jetzt die schwersten Gerichte auf die Erde und ihre gottlosen, dem Antichristen verfallenen Menschen herunterprasseln. Und Mitte der Woche, diese Grünzone bedeutet, dass die 2 Zeugen entrückt werden und der männliche Sohn, eine andere Heilskörperschaft aus Israel, entrückt wird zu Gott und zu seinem Thron. Jetzt wissen wir aber, was uns betrifft, dass die Gemeinde Jesu auch einer Entrückung entglitten geht. Und wir sehen es so, dass wenn dieses geschehen ist und die Zeit gekommen ist, wo der Antichrist groß wird, dass wir nicht mehr da sein können, mit einem Wort, wenn diese 70. Jahrwoche zu laufen beginnen wird mit Israel und den Nationen, mit den schwersten Gerichten, können wir nicht mehr da sein. Also wir haben gesagt, das gehört so, die ersten 3,5 Jahre, die zweiten 7 Jahre. Also dass unsere Entrückung, zum Beispiel, weil es heißt ein Atomo in einem Nu und dann in einem Augenblick, ein Atomo, dass das im Atomzeitalter sein könnte, dass bevor der Antichrist zum Zug kommt, der kann erst geoffenbart werden, wenn wir nicht mehr da sind, dass wir schon weggenommen würden und währenddem diese Dinge auf der Erde unten laufen, wären wir vor dem Richterstuhl Christi, denn beim Schall der 7. Posaune heißt es, das Geheimnis Gottes, das ist das Geheimnis des Leibes des Christus, der Gemeinde Jesu, ist da vollendet da oben, deshalb diese Darstellung. Geheimnis Gottes vollendet, Gemeinde Christi vollendet. Und dann steht uns Christus, steht die Gemeinde dem Vater da, hier, und dann kommt er mit allen Heiligen großer Macht und Herrlichkeit, und die Macht der Bosheit wird dann ins Gericht getan, verfügt und so weiter. Aber jetzt, liebe Geschwister, hören wir auf oder schließen wir unsere Abendstunde, Blick in das Buch der Offenbarung mit folgenden tröstlichen Hinweisen. Warum lesen wir in den ersten Versen, glückselig, wer da liest die Worte dieser Weissagung und die da hören die Worte dieser Weissagung? Habe ich mich gefragt, wie kann man da noch glückselig sein, was da alles steht? Ne? Aha. Erstens, deshalb glückselig, weil alle diese Gerichte vorerst bei wem ruhen? Diese Versiegelten, alle versiegelt, nicht? Die sind ja alles in den Siegeln drin. In Gott. Und niemand anders ist würdig, diese Siegel, die verborgenen, in Gott verborgenen, zu öffnen als er.
Das Lamm.
Sein Sohn und nicht jetzt als Richter, sondern als Lamm. Lamm, das für alle, auch alle Feinde gestorben ist. Ist da Hoffnung. Und siehe da. Hier beim 6. und 7. Siegel, wo die Dinge zu laufen beginnen, die schlimmsten. Ne? Gebietet Gott im Himmel eine Stille, ganzen Himmel, ganzen Weltall. Warum? Was macht er? Er lässt sich erinnern an alle Gebete aller Gläubigen. Warum? Weil er die Gebete seiner Heiligen in all den schweren heutigen Zeiten und so weiter, bitte, ich sage, die heutige Jugend, ne? Selbstmord bald am laufenden Band, ne? Begreife ich, ne? Und so weiter. Gläubige Eltern, die zusehen müssen, wie dies oder jenes ihre Kinder oder Enkel nicht jämmerlich umkommen und verseuchen und weiß das alles. Und eine Oma seufzt den Himmel, Herr, Gläubige, ne? Erbarm dich dieses Enkels nicht. So. Hört das Gott? Ja, hör, hast mal gehört. So. Hat dann Sinn, so ein Seufzer zu erfüllen. Jawohl, aber wann? Er wartet, bis er die Gebete seiner Heiligen maximal erfüllen kann. Nicht nur ein bisschen, denn er tut immer weit über Bitten und Verstehen hinaus. Aha. So. Jetzt, bevor die Dinge beginnen, still im ganzen Himmel, jetzt sehen wir da oben im Himmel Räucherwerk, das ist die Gebete der Heiligen sind. Ne? Er erinnert sich an jeden Stoßseil zu einer Oma in der Weise. So. Damit er ja nicht vergisst, wenn jetzt die Söhne, Töchter und Enkel in diese Zeit hineinkämen. Ne? Ja. Keine Stoßseil zu vergessen, um sich gerade hier, wo die Not am größten und am unheimlichsten ist, denen eine Hilfe zu gewähren, die so gewaltig ist, ja, weit über Bitten und Verstehen der Großmutter. Ja. Ich hatte auch schon eine Großmutter, ja. Aber da, mir ging es noch gut als Bub. Obwohl ich im Zerfrausen Waisenhaus aufgewachsen bin, hat mir wunderbar, schön. Also, diese Stille. Und dann werden beim siebten Siegel aus allen 12 Stämmen Israels zuerst einmal je 12.000 aus jedem Stamm auf den Namen Jesus Christus versiegelt. Wer kann die antasten? Wer kann die umbringen? Niemand mehr. So, gesichert. Und dann haben wir, jetzt Achtung, jetzt können wir selber prüfen, ob wir fähig sind, auch Aussagen der Bibel im Neuen Testament und im Alten und im Neuen, auch dann zu glauben, wenn es uns unglaublich vorkommt. So. Da, beim siebten Siegel, dass er alles, was kommt, schon ankündigt, heißt es, und ich sah eine unzählbare Schar. Mit weißen Kleidern und, die dem Lamme folgen, überall, wo es hingeht. Zum Glück stellt ein Engel dem anderen die Frage, ja, woher kommen die, was ist da los? Kann man nicht zählen, alles gerettete Menschen hier. Antwort, woher kommen die? Die kommen aus der großen Drangsal. Und in diese große Drangsal kommen in der Hauptsache nur die herein, die dem Satan verfallen sind, den Antichristen. Und dann sagt die Schrift, das ist die Zeit, das ist Tag der Rache, die große Drangsal, wo vorher nie so etwas, so eine schreckliche war und nachher nie mehr auch so eine schreckliche Zeit sein wird. Ja, was heißt es? Das ist auch ein Grund, getröstet zu sein. Dann hat Gott also diese furchtbaren Gerichtsverfügungen zur Durchführung genehmigt, kommen nicht aus seinem Herzen, hat er genehmigt, von heiligen Engeln her, sind diese Dinge, die finden das sehr gerecht, zur kurzen Zeit genehmigt, weil er wusste, aufgrund dessen, dass mein Sohn als Lamm auch für die alle gestorben ist, bringe ich es fertig durch diese Schläge, dass aus dieser schlimmsten Zeit ein Maximum von Geretteten ich in meine Scheunen einsammeln kann. Ist das etwas zur Glückseligkeit? Ausgerechnet aus der schlimmsten Zeit. So. Und hier, na, jetzt kommt Abschluss und beschlagen wir die Bibel auf. Jetzt fallen die Zornschalen. Höhepunkt der Gerichte Gottes. Offenbarung 9 oder 15. Wir werden es gleich sehen. Das ist jetzt das nicht nur Tröstlichste an der Sache, sondern Ergreifendste. Jetzt werden wir da unseren Gott selber kennen. Offenbarung 15, ein anderes Zeichen in den Himmel, groß und wunderbar. Ja, was ist das? Groß und wunderbar. Weiter sieben Plagen, die letzten. In ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Ja, zum Glück das. Und was, worin besteht das? Vers 5, da sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in den Himmel wurde geöffnet, und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Ja, wenn wir uns das ein wenig vorstellen, müssen wir sagen, so eine wunderbare Prozession, nicht? Haben nicht mal die Katholiken fertiggebracht. So wunderbar. Und was haben die für einen Auftrag? Die Zornschalen zu werfen, die sieben. Denen werden die Zornschalen gegeben. Und Gott macht das so wunderbar. Also, vor Gott ist das ein heiliger Vorgang. Bitte. Da ist nicht der Zorn Gottes die Entladung von Gift und Galle, wie bei uns, wenn wir förmig sind. Hat einer richtig gesagt, dass nur eine erhöhte Temperatur der Liebe Gottes. Sehr schön. Und jetzt kommt das Schöne. Achtung. Jetzt ist nicht eine Stille im ganzen Himmel, sondern an allerheiligster Stelle. Vers 8. Und der Tempel Gottes wurde mit Rauch gefüllt. Was bedeutet das? Aha. Jetzt will er nur noch sich befassen mit der Erhörung der Gebete. Ne? Mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht, natürlich, der seiner Liebe. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, solange bis die letzte Zornschale gefallen ist. Das heißt, Gott ist in der Zeit, wo seine geliebten Geschöpfe, auch wenn sie seine Feinde sind, so gepeinigt werden, für niemand zu sprechen, weder für einen heiligen Engel noch für einen Menschen. Da zieht er sich zurück ins Heiligtum, ins Allerheiligste und weint sich aus. Ich weiß, was ich sage. War es einmal so bei Josef? Bei Josef, der Christus darstellt? Als der Judah, der ihn mit 20 Silberlingen an die Händler verkauft hatte, zu dem hohen Herrn solche Worte reden könnten, konnte, dass Josef sich nicht mehr halten konnte. Ja. Wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich sagen, den Brüdern sagen, wer ich bin. Was macht er? Er geht raus, also auch von jemandem zu sprechen. Er geht da raus, zieht sich zurück in sein innerstes Gemach, weint sich aus, wäscht sich, kommt wieder heraus. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt, aber fürchtet euch nicht. Gott gedacht, es gut zu machen. Ihr allerdings gedacht, es böse zu machen, hat er recht. Aber als Gott eure bösen Gedanken des Herzens gegen mich zur Durchführung gewilligt hat, gedachte er, es nicht nur gut zu machen, sondern so, dass dadurch eine Rettung zustande kam. Ja, der ganze Haus Israel ist gerettet von der Hungersnot, ganz Ägypten ist gerettet von der Hungersnot und Josef hat den Namen bekommen, Retter der ganzen Welt. Safnat Paneach, ne? Die ganze Welt wurde gerettet, ja. So. Das ist Christus. Und Christus tut nur das, was er den Vater vorher tun will. Das innerste Gemach, sich ausweint. Bitte, das waren ja seine Feinde da, die Brüder. So. Liebte er sie trotzdem? Da hat Gott ihn erzogen, die Zeit da im Kerker und so weiter. So. Also, für niemanden zu sprechen, bis die sieben Zornschalen gefallen sind, niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Wir ergänzen noch ein wunderbares Wort in Jesaja 18, auf das wollen wir verzichten. Da ist dargestellt, dass während auf der Erde, während der Zeit der Glut, der Ernte, der Gerichte, der Endzeit heißt das, diese Dinge geschehen, hat Gott oben schon eine Tauwolke bereitet, dass, wenn die Gerichtsgluten vorbei sind, der Tau des Himmels herniederkommen kann und alles umgestalten. Ja, Tau bedeutet die feinste, zarteste Darreichung des Wortes und der Gnade Gottes. Soweit. Für heute Abend möchten wir noch einmal zurückkommen auf den gestrigen Plan, Offenbarung Jesu Christi. Vorher aber, und zwar, indem wir dann eine ganze Reihe Bibelstellen im Buch der Offenbarung miteinander lesen, um verstehen zu können und getröstet zu sein, dass trotz den furchtbaren Gerichten dort alles von der Barmherzigkeit und Treue Gottes getragen und überwaltet wird. Zur weiteren Gesamtorientierung haben wir hier vor uns die 50 Jahre von 1947 bis 1997. 1947, verstehen wir, weil es hinter uns liegt, dass dort im Anschluss oder als nach göttlichem Programm zweiter Geburtswehenanfall des Zweiten Weltkrieges tatsächlich eine Geburt erfolgte, nämlich die des Staates Israel, die dann 1947 von der nach dem Zweiten Weltkrieg zustande gekommenen UNO-Zusammenkunft, Versammlung aller Nationen der ganzen Erde, natürlich mit wenigen Ausnahmen. Emil, kennst du eine Ausnahme von einem Volk, das nicht in der UNO ist? Gar nicht weit suchen, ich bin nämlich ein Schweizer, wir gehören nicht dazu. Hm? So. Also, Wie bitte? Was meinen wir? Also ich hätte diese Drohne. Ach so, gut. Also. Aber es war eben der zweite gewaltige göttliche Ansatz, das Postulat des ersten Zionistenkongresses wahrzumachen, und zwar durch das damalige englische Weltreich nach dem Ersten Weltkrieg, durch den sogenannten, damals genannten Völkerbund in Genf. 30 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, noch einmal gibt Gott dem englischen Weltreich die Chance und die Ehre, jetzt, nach der Hitlerzeit, für diesen Staat Israel, Juda, besorgt zu sein. Wenn man denkt, aus dem Schoße versammelter Nationen, die ja in der Hauptsache Antisemiten sind, ja, der Gesinnung nach, bewusst oder unbewusst, ne? Ja, so etwas. Und zum zweiten Mal haben die Engländer direkt Untreue geübt und das absignalisiert, und zwar genau in der Mitternachtsstunde, als Gott den Staat Israel schuf, zur Welt brachte, sagt die Schrift. Staat Israel. 47, also bekanntes Datum, und schon 48 stand der Staat da. Ah ja, 47, UNO-Beschluss an die Engländer, zu treuen Händen den Staat Israel zu schaffen. Und 48, ein Jahr später, lernt England, nachdem es das übernommen hatte, nicht? Und dann schon begann, anstatt den Judenstaat zu bilden, die Flüchtlingsschiffe nicht landen zu lassen, nicht? Noch untergehen zu lassen zum Teil. So, und dann ist es für uns keine Frage ohne Antwort, warum das englische Weltreich heute ein Trümmerhaufen ist. Der Gott Israel redet auf solche Weise. 1947 und dann Überschrift 1997. Also 3 Jahre vor dem Jahr 2000. Wagten wir, Jahreszahlen einzusetzen? Heute haben wir 1982 hier. Ja. 1982, wir haben heute Vormittag gesehen, dass nicht die von den Astronomen so längst vorausgesagte Planetenparade so wichtig ist, sondern die Tatsache, dass jetzt Mitte November sämtliche, kannst du noch schnell zeigen, vielleicht, für die Geschwister, die nicht da sind, nur ganz kurz. Wunderbar, so etwas wegzuzaubern und hinzuzaubern, ist, und zwar noch dann ganz sauber, und so, dass alle es einigermaßen sehen können. Das ist nach astronomischen Tabellen, Zahlensystemen, die uns nichts sagen würden, eine grafische Darstellung von 1982. Wir haben hier horizontal Januar, Februar, März bis Dezember, und senkrecht haben wir die Orte am Himmel bei den Gestirnen. Der Umkreis um die Erde ist ja in 360 Grad geteilt. Die sind hier jetzt weggelassen. Nur die Zwölferteilung der entsprechenden Sternbilder am Himmel um die Erde ist da angegeben. Und nach den astronomischen Tabellen können wir folgende, diese Skizze als Planetenschema darstellen. Diese Gelbzone, geradlinig, ist der Weg der Sonne von Anfang Januar durch alle Sternbilder hindurch. Da können wir ablesen, zum Beispiel Mitte Juni, hier in der Mitte ist Höchststand der Sonne, die Kurve müsste so eingezeichnet werden. Alle die Planeten, die sich in der Gegend befinden, sind tief am Südhimmel zu sehen, eben wie die Sonne im Herbst, im Winter. Und da, das, was hier aufhört, geht hier wieder weiter. Also ihr seht zum Beispiel hier die Linie des Mars, die hier aufhört, hier, Mars. Ja, die hier aufhört, geht dann da weiter. Und dann, es ist so, das Sternbild Schütze ist hier einmal und dort noch einmal, damit man den Übergang sieht. So, ihr seht, dieses Zeichen ist da noch einmal und diese Linie ist die da. Nun, also, die Bahn der Sonne, das ist die Bahn des Merkur, der Planet Merkur bleibt immer in der Nähe der Sonne. Die Venus ebenfalls, das ist die Bahn der Venus, während dem Jahr. Und das sehen wir, und diese schrägen Linien zeichnen die Bahn des Mondes. Der Mond geht jeden Monat einmal durch alle Sternbilder, also ringsum herum. Das sehen wir, das heißt jetzt, der Mond ist kurz bevor Neumond bei der Sonne, ist er in Konjunktion, in Zusammentritt, ganz neben der Sonne, der Mond, ja, mit der Venus, die eben da bei der Sonne war, trifft den Mond hier, und der Mond ist da bei der Sonne, Neumond sieht man ihn nicht, und das ist der kleine Planet Merkur, dann steht er bei Merkur im Sternbild Steinbock. So, also, auf dieser Tabelle kann ich mit einem Blick sehen, wo, wann, wie treten die zusammen, sind sie weit auseinander, treten sie zusammen. Diese rote Linie heißt bei Mond, das ist Vollmond, und zwar immer, Vollmond ist immer im Abstand von 180 Grad von der Sonne, das heißt in Oppositionsstellung, wenn hier die Erde ist, dann geht die Sonne hier blutrot unter und genau gegenüber geht der Vollmond blutrot auf. Der Vollmond steigt, die Sonne erreicht einen Tiefpunkt. Aber was wir jetzt nur schnell ansehen wollen, das sind die großen Planeten, Saturn und Jupiter und Mars und Uranus und Neptun. Ihr seht, wie die alle schon nahe beisammen sind das ganze Jahr. Aber das hier November, Mitte, ne, da kommen alle außer Mars kommen alle zusammen bei der Sonne. Ne? Und der Mond kommt gerade in dem Augenblick, der hier, kommt in dem Augenblick, wo die am nächsten zusammen sind, auch gerade dazu. Ich habe das heute Vormittag etwas näher ausgelegt, was das jetzt mit biblisch-göttlicher Bedeutung zu sagen hat. Also die Sache, was hier dargestellt wird am Zifferblatt des Originalchronometers Gottes, ist genau, was im Uhrwerk Gottes, nämlich in der unsichtbaren Welt dahinter, vor sich geht. Die Sterne, die du sagst, bedeuten Engel und so weiter. Also das wollte ich nur noch schnell zeigen, dass das Geschehen da am Himmel, die Darstellung, eine Konjunktion, das ist das hebräische Wort, also Konjunktion ist der astronomische Ausdruck für Zusammentritt, nicht? Konjunktion, Zusammenfügung von Himmelskörpern, die sich zusammenfinden. Und das hebräische Wort heißt Moadim und dann heißt eine Zweckbestimmung der Sterne auf dem ersten Blatt der Bibel heißt, sie seien zu Moadim. Und das heißt Zusammenkünfte und heißt gleichzeitig Zusammenkünfte für die Festversammlungen in Israel. Weil alle Festversammlungen in Israel richten sich genau nach Stellung von Sonne und Mond. Wir haben ja das Wort heute früh gehört, stoßet in die Posaune bei Neumond und bei Vollmond zum Tage unseres Festes. Eine Satzung des Gottes Israels ist das. Also das ist ein Thema für sich, aber wir kommen bei den anderen Plänen auch noch, haben wir dort noch ein Wort zu sagen. Wieder Wechsel. Die letzten 50 Jahre bis zum Jahr 2000. Ich darf das gleich vorwegnehmen, warum wir warten, da ein Jahr 1997 hinzusetzen. Wo seitdem ein Staat Israel dasteht, steht der Feigenbaum da, von dem Jesus gesagt hat, wenn der wieder dasteht, dann wisst ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, dass der Sommer, nämlich das Reich Gottes, vor der Tür steht. Und gibt noch eine genaue Angabe, wie lange das noch geht, indem er sagt, wahrlich, ich sage euch, diese Generation, diese Feigenbaum-Generation, wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt ist, bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Diese Generation. Und eine Generation nach dem Neuen Testament, auf dem ersten Blatt des Neuen Testamentes, werden wir belehrt von Abraham bis Christus, 2000 Jahre, sind 42 Generationen abgelaufen, das gibt im Durchschnitt pro Generation 48 Jahre. 48 Jahre. Also 48 plus 48, so, da sind wir bei 96. Ne? Also mit 97 müsste das dann soweit sein. Denn Jesus fährt weiter, noch einmal, wahrlich, ich sage euch, die Himmel und die Erde werden vergehen, das wissen wir schon lange. Ne? Diese meine Worte aber, dass diese Generation nicht vergehen wird, die werden nicht vergehen. Ne? Und diese Worte Jesu hat die Theologie 2000 Jahre dem Herrn Jesus als Irrtum, als klassischen, unwiderleglichen Irrtum unterschoben. Ich habe vom Professor Köhler Zürich, nicht, den habt ihr auch noch gekannt, Kirche Lundum, Professor an der Uni in Zürich, der hat das prompt so geschrieben, also nun, Herr Jesus hat sich halt auch einmal geirrt, nicht wahr, und zwar ganz kräftig, er hat auch gemeint, das sei zu seinen Lebzeiten alles so, und der Herr Professor hat halt nicht geachtet, dass der Herr Jesus vom Ende dieses Zeitalters spricht und nicht von damals. So. Also, 96 ist die Generation abgelaufen, 48 Jahre, 97. Ein Punkt. Zweitens, schreibt Johannes Kindlein, ja, das ist die in Israel vielen Jungmannschaften, die an Christus gläubig werden, sind Kindlein in Christo, denen schrieb er schon vor 2000 Jahren, Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Deshalb wissen wir, na, wenn der Antichrist schon lebt, dass es die letzte Stunde ist. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert eine Stunde vor Gott? Ein Gottestag dauert für uns Menschen 1000 Jahre. Steht geschrieben. Und 1000 Jahre Menschheitsgeschichte sind vor Gott ein Tag. Ein Tag aber, neutestamentlich geordnet, zerfällt in 24 Stunden. Genau wie wir es jetzt heute führen und haben. 12 Nacht- und 12 Tagesstunden. Ein Tagesumlauf, 24 Stunden, dann ist eine Gottesstunde der 24. Teil von einem Gottestag, der 24. Teil von 1000 Jahren, das sind 42 Jahre. 48 plus 42 gibt, sehr einfach, 90. Die Stunde reicht bis 90 und die Generation reicht bis 96. Müsste 97 schon was Besonderes sein. Und jetzt kommt noch etwas, nämlich dass diese 49 Jahre von 48 plus 49 gibt wie viel? Ja, eben. Ne? 97. Ja, was heißt das? Von einem Zeitpunkt, den Gott in Daniel 9 festgelegt hat, ein Jahr, ist das Geschehen von Golgatha, es war das Jahr 454 vor Christus. Und warum ich wage, dieses Jahr so prompt zu nennen, es war auch der Ersteller der wunderbaren englischen sogenannten Companion Bible, Dr. Bullinger, der hat auch das Jahr 454 gesehen, hat eine genaue chronologische Darstellung der Bibel gemacht. Und hat sich bestätigt, von jenem Jahr ist Golgatha, das Geschehen von Golgatha, auf Jahr, Monat, Tag und Stunde festgelegt worden. So ist das. Es seien 69 mal 7 Jahre, denn 7 Jahrperioden sind ja Sabbatjahrperioden. 69 Sabbatjahre später, also 483 Jahre später, werde der Messias weggetan werden und nichts haben. Was ist das? Das ist Golgatha. Das ist das Jahr. Und da kommen wir von 454 auf das Jahr 30 unserer Zeitrechnung, weil heute bekannt ist, ganz klar, dass Jesus einige 4 Jahre vor Beginn und Ansetzung unserer Zeitrechnung tatsächlich geboren worden ist. Und er wurde 33,5 Jahre alt, also 29,30 unserer Zeitrechnung, fand Golgatha statt und stimmt genau mit 454 vor Christus überein. Also das sind zwei Zeitpunkte, sagen wir, wenn wir uns noch um ein Jahr irren würden, würden wir gar nicht schimpfen miteinander, wären froh, wenn wir so genau sehen könnten. Jetzt kommt aber das Gewaltige. Aha, ja gut, dann ist gerade recht. Dann sind Krämer schon wieder da. Bitte?
Die Mitte der 7 Tage.
Ja gut, ja. Also das sind die 7 Jahrtausende vom Fall Adams bis heute, dem Jahr 2000. Das sind immer 1000 Jahrperioden. Fall Adam, Noah geboren, Abraham, Isaac, David, Salomo, Jesus Christus, Golgatha, Mitte unserer 2000 Jahre und hier das Jahr 2000. Und deshalb ist hier diese Mitte so herausgehoben, weil hier das Jahr 454 vor Christus, hier ist Christus, 500 Jahre vorher, genau 454 Jahre vorher, und von hier bis dahin, er hat nicht die Nachbarn, den Nachbarnplan, aber ich glaube, wir wollen da nicht Zeit verlieren. Plan der Nachtwachen. Das sind unsere 2000 Jahre. Ne? Golgatha, hier 2000. So. Und da haben wir das Jahr 454 vor Christus. 7 mal 69 Jahre, 433 Jahre, kommen wir bei Golgatha an im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. So. Jesus war 33,5 Jahre alt. So. Und 4 Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren, also es fand im Jahr 30 unserer Zeitrechnung Golgatha statt. Und jetzt das Gewaltige, was mir gezeigt wurde, dass von 454, von diesem Jahr, das Golgatha, ja, wieso Golgatha bestimmt nach Jahr, Monat, Tag und Stunde? Das Jahr ist bestimmt, 483 Jahre nach diesem Jahr. Also Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Welcher Monat von diesem Jahr? Nach dem Gesetz findet Passa statt im ersten Monat. Im ersten Monat dieses Jahres. An welchem Tag? 14 Tage sollt ihr zählen ab Neumond. Ne? Da ist Vollmond. Ne? Bei Vollmond wird das Lamm geschlachtet. Da ist der Beherrscher der Zeichen, der Beherrscher der Finsternis, Satan, der dann Golgatha. Vollzieht, der Jahr ist bestimmt, Monat, der erste Monat, und zwar nicht Monat, sondern der erste Mondumlauf nach Tag und Nacht gleich, heißt die göttliche Bestimmung, und von Neumond, 14 Tage zählen, dann ist Vollmond, und da wird das Lamm geschlachtet, also der 14. Tag von diesem ersten Mondumlauf, und welche Stunde? Ihr sollt den ans Holz gehängten gewisslich spätestens bei Sonnenuntergang herunterholen. Und so genau geschah es. Oder das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Alles Bestimmungen des Gesetzes nach Jahr, Monat, Tag und Stunde. Und sonderbar die damaligen Schriftgelehrten und hohe Priester und Gesetzeslehrer haben nichts gemerkt. Warum? Ja, zu unserer Gunst. Hat Gott eine Decke über ihre Herzen und Augen gehängt, aber jetzt so. Mir fiel nur auf, dass von hier, das sind 2000 Jahre, das sind rund 500 Jahre, rund 2500 Jahre, aber das ist ja 50 mal 50, nicht? Und 50 ist, das 50. Jahr ist immer ein Heil- und Jubeljahr, eine göttliche große Einheit, aber genau sind es immer 49 Jahrperioden, 7 mal 7 Jahre, dann kommt das nächste Jahr, ist ein Heil- und Jubeljahr. Aber das Heil- und Jubeljahr ist schon wieder das erste der nächsten 49, denn die 7er Periode, immer 7, 7, 7, 7, muss eingehalten werden. Und jetzt seht 454 plus 49 mal 49 Jahre, 2401 Jahr, wo komme ich an? Wo komme ich an? Also, Achtung, ja, da. Nein. Naja. Stellt euch vor, bis zur Geburt des Staates Israel 1948 sind es von diesem Jahr 454 vor Christus genau 49 mal 49 Jahre, also 49 Halbjahrperioden. Das heißt jetzt den anderen wieder. Also ist 1948, da sind von jedem Jahr 454 vor Christus, sind genau 49 Halbjahrperioden abgelaufen. Das heißt, mit 1948 beginnt das 50. Mal eine Halbjahrperiode zu laufen. Und 48 plus 49 gibt schon wieder 97. Ne? Ja, nichts zu machen. Ne? Kolkata hat 454 verfügt und das jetzt. Das 454 war für mich dann die Quittung, dass es richtig sei, weil es genau dann mit 1948 übereinstimmt und uns sagt, 1948 ist also vor Gott nicht irgendein Jahr, das jetzt ja gerade per Zufall mal 48 getroffen hat, sondern genau nach seinen zeitrhythmischen Gottesordnungen, Siebner-Perioden, 7 Tage, 7 mal 7 Tage, 7 Jahre, 7 mal 7 Jahre und so weiter und so weiter. Das sind seine Ordnungen, also 1948. Ja, was heißt denn das? Dass jetzt seit 48 zum 50. Mal eine Halbjahrperiode läuft, das heißt, dass ein Halbjahr von eine Halbjahrperiode von Halbjahren. Und Halbjahre bedeutet, dass der Israelite, der besitzlos war, zu seinem väterlichen Land, der ist über Nacht ist er wieder Großgrundbesitzer. Einfach nach diesem Gesetz der Halja. Hat er Schulden gehabt, hat er keine Schulden mehr am anderen Morgen und war so arm, dass er sich noch einem reichen Israeliten als Knecht verkauft hatte, dann war er am anderen Morgen wieder frei Herrn. Ja, normal. Aber jetzt ein Halbjahr von Halbjahren, das muss ja ganz gewaltig sein, das ist ja ein Halbjahr im Quadrat in der Bedeutung. Siehe da, bitte, hat Israel da 48 das den Vätern zugeschworene Landstück wieder in Besitz nehmen können? Ja, genau. Und wenn ich euch zurückführe in euer Land, habe ich eure Schuld vergeben. Zweiter Punkt. Sind sie noch Knechte unter den Nationen? Auch nicht mehr. Und die Zeit dieser 41 Jahre braucht Gott gerade, um die Dinge so umzukrempeln, nicht wahr, die neuen Ordnungen, dass wenn das abgelaufen ist, dass 1997 abgelaufen ist, die neuen Ordnungen beginnen, müssen laufen können. So. Und es kommt noch abschließend dazu, dann bedeutet das für uns, dass 1990 bis 1997 diese 7 Jahre nichts Geringeres bedeuten als die 70. Jahrwoche. Und deshalb haben wir hier alle die Dinge eingezeichnet in der 70. Jahrwoche, das ist mal ganz sicher, wenn die läuft, ne? Dann laufen die Dinge. Dann tickt die Uhr Israels wieder, die mit Golgatha hat aufgehört zu ticken. Dann habe ich mich gefragt, ja Herr, Golgatha hört die Uhr Israels auf zu ticken, weil sie ihr Messias verworfen haben, die 70. Jahrwoche, die hier dann läuft, konnte dort nicht laufen, weil sie ihn verworfen haben. Ne? Wie viele Jahre liegen zwischen Golgatha, Jahr 30 und 1990, also die Uhr Israels aufhörte zu ticken, bis sie wieder tickt? Ja. Darf man die Frage stellen? Denn unserem Herrn dürfen wir alles fragen. Ne? Also 1990, wenn ich die 30 gibt, 1940 Jahre, habe ich die Achseln gezuckt, sei also irgendeine Zahl, hatte aber gerade einen Elektronenrechenschieber und fragte mich, also den Herrn, geht das durch 7? Ne? Ja, die 7er-Periode, die sind einfach da. Ja, tatsächlich durch 7. Geht es etwa noch einmal durch 7? Ne? Ja, dann ist das Resultat 49 mal 49. Dann wären es so und so viele Halbjahrperioden. Ne? Nochmal durch 7. Jetzt bin ich erschrocken. Warum? Nicht irgend so und so viel mal 49 Jahre, sondern genau 40 mal 49 Jahre. Was ist denn die?
Fortgang auf Kassette 3.